Ja, man muss dieses Geräusch mittlerweile erklären. Vor über so 25, 30 Jahren, da konnte man es aus vielen Kinderzimmern hören, nämlich dann, wenn der nächste Level des Computerspiels hochgeladen wurde. Das war die gute alte Floppy Disk. Ja, die schon wirklich wesentlich mehr und viel schneller die Daten zugänglich machen konnte, als es davor noch der Fall war. Ich darf nämlich gestehen, dass ich schon so alt bin, dass ich mich noch bestens an die Datasette erinnern kann. Da hatte man seine Computerspiele und Anwenderprogramme auf einer handelsüblichen Kassette gespeichert. Und dieses Gerät, die Datasette, die war nichts anderes als ein Kassettenabspielgerät, das die Daten dann auf den Computer brachte. Heute in Zeiten von Cloud Computing, USB-Sticks mit schwindelerregenden Speichergrößen und Rechnern, die so viel Kapazität haben, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass die überhaupt mal voll werden. Also, das mutet dann schon so ein bisschen an, ne, wenn ich davon erzähle, wie damals Opa aus dem Krieg, also die gute alte Datasette. Stellt sich nur die Frage, ob wir die Daten, die wir heute speichern, auch noch zum Beispiel in 10 Jahren aufrufen können. Vielleicht geht uns es dann so, als würde ja ich heute so eine Kassette bekommen und sollte die Datasette nochmal auspacken. Das wird ein bisschen schwierig. Moritz Metz, das ist unser Fachmann, wenn es um Datenspeicherung geht. Der galoppiert mit uns mal durch die Entwicklungsgeschichte der Speichermöglichkeiten und zwar in seinem Büro.
Mein Berliner Büro und Studio ist nicht nur das, sondern es ist auch eine Art Abbild, wie man Daten so alles speichern kann. Seit den 90ern habe ich mit Daten zu tun und versuche, die auf verschiedenste Weisen zu speichern, zum Beispiel in einer Schublade im Schreibtisch ganz unten rechts. Die ist voller einerseits Minidiscs, also das sind diese kleinen quadratischen Scheiben, auf denen man früher Musik gespeichert hat. Vieles davon von 1998. Die müssten eigentlich noch ziemlich gut auslesbar sein. Ich lege mal eine Minidisc nach oben. Mars und Mars Mix. Dann gibt's hier noch DV-Kassetten. Das sind sozusagen Videokassetten, auf denen digitales Video gespeichert wurde. Die sind zum Teil noch gar nicht so alt und sollten auch ziemlich lange halten wegen dieser Magnetbandsache. Da habe ich noch eine Kamera für. Schwieriger wird's bei dieser VHS-Kassette von 1996. Dann eine ganz normale Audiokassette, falls das noch jemand kennt. Jetzt mal rüber zu den CDs. Das ist auch eine Riesenkiste voller echter und selbstgebrannter CDs. Da will ich mal exemplarisch diese hier rausgreifen. Jetzt wird spannend. Eine über 15 Jahre alte goldene Kompaktdisk aus den 90ern in einem Computer 2013. Komisches Geräusch. Das ist, wenn die CD sich nicht richtig rund dreht. Aber Musik kommt trotzdem, spielt noch ab von dieser 15 Jahre alten CD. Die war eine der allerersten selbstgebrannten CDs. Und das ist ja eigentlich ganz erfreulich. Es wäre trotzdem Zeit, gerade wegen diesem Klackern, dieses Ding mal einzurippen und auf Festplatte und dann auch noch in die Cloud zu speichern.
Datensicherung. Speichern für die Ewigkeit. Wie man Informationen vor der Vergänglichkeit rettet. So heißt unser heutiges Tagesthema. Und es geht uns natürlich alle an. Wir denken ja heute oder glauben zumindest, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir ein Backup auf einer externen Festplatte machen. Falls der Computer mal abrauscht, ist ja alles noch da. Leider stimmt auch das nur bedingt, denn auch die mechanischen Platten sind keine sichere Sache für die Ewigkeit. Ein Mann, der sich auskennt mit Floppy Disk, USB-Sticks und Cloud, ist Moritz Metz. Wir haben ihn gerade schon gehört. Jetzt bist du in Berlin. Hallo, grüß dich Moritz.
Hallo.
Wir konnten ja jetzt gerade schon hören, welche Datenträger du noch in deinem Büro gefunden hast. Erzähl doch mal bitte, wo hattest du wirklich Erfolg? Also eine deiner ersten gebrannten CDs, die lief zumindest noch, das konnten wir gerade hören.
Die CD lief noch, obwohl ich hier angesichts dieses Umzugskartons voller CDs nicht so richtig sicher bin, wie viele davon noch lesbar sind. Das war immerhin eine goldene. Da muss man auch so ein bisschen Unterschiede machen. Was ich nicht ausprobieren konnte, sind zum Beispiel VHS-Kassetten. Habe ich keinen so einen Abspiel-Videorekorder mehr.
Gibt es aber auch nicht, auf dem Flohmarkt durchaus noch, ne? Aber da ist das Problem, dass die so zusammenpappen. Ne? Ja, definitiv, das denke ich mir.
Also bei so Bändern müsste man eigentlich auch langsam anfangen, die mal irgendwie zu digitalisieren. Das sind die analoge Sachen. Wir wollen ja über digitale Sachen reden und da ich habe zum Beispiel auch noch so eine alte 5¼-Zoll Diskette gefunden, die ist ungefähr so groß wie eine CD. Die war auch so vom C64 damals und die ist vielleicht noch auslesbar, obwohl diese Disketten auch nur ein paar Jahre halten angeblich, vielleicht auch ein bisschen länger, je nach Lagerung natürlich. Und da habe ich aber natürlich kein Laufwerk mehr. Da kosten auch die Laufwerke mittlerweile schon bei eBay um die 50 €. Und die gibt es auch nur noch sehr selten, wenn man die überhaupt noch an den Computer anschließen
genau,
kann.
Genau, das wäre jetzt nämlich eine ganz wichtige Frage.
Das ist die
nächste
Sache.
Nehmen wir an, ich kaufe mir jetzt so ein Ding, dann brauche ich ja fast den C64 wieder. Und irgendwie muss ich eine Verbindung herstellen. Das wird
ja
auch nicht so leicht, ne?
Das erste ist, dass das Medium auslesbar ist. Das zweite ist die Verfügbarkeit des Gerätes. Also bei diesen kleineren Disketten, von denen habe ich auch noch welche gefunden, diese 3,5 Zoll Disketten, da gibt es noch für ungefähr einen 10er oder für 15 € einfach so USB-Auslesegeräte. Das sollte man vielleicht auch schleunigst tun, denn auch diese Haltbarkeit von diesen magnetischen Datenträgern ist nicht so wahnsinnig lang. Da passt aber auch nicht so wahnsinnig viel drauf. Also es ist kein Problem, das mal schnell runterzuspeichern, wenn man mal die Gelegenheit hat, falls da noch irgendeine wichtige Diplomarbeit drauf ist und die sich dann noch mit der aktuellen Textverarbeitung von heute lesen
kann. Gut, dass du mich erinnerst, muss ich wirklich sagen. Da sind wirklich noch so ein paar Schätze auch bei mir. Also wir reden ja heute bei D-Radio Wissen über die Haltbarkeit von digitalen Datenträgern und gucken jetzt mal auf so ganz unphysische, solche ohne Magnet und Laser. Wie lange hält denn eine Speicherkarte oder ein USB-Stick, den die meisten von uns ja irgendwie in der Tasche haben und wahrscheinlich auch wichtige Sachen drauf haben?
Also ich würde gerne noch kurz sagen, dass Festplatten auch nicht so wahnsinnig lange halten, weil sie nämlich auch nicht so wahnsinnig lange im Voraus getestet werden können. Und da sollte man auch so alle 3 bis 5 Jahre mal ein Backup machen auf eine neuere Festplatte. Das nur sozusagen, das ist wichtig. Gepresste CDs aus der Fabrik sollten 50 Jahre halten, im Gegensatz zu gebrannten, die auch nur so 5 bis 10 Jahre halten. Vielleicht auch mal 15, aber dann hat man halt Glück. So, und um jetzt auf die digitalen Datenträger, also auf diese
USB,
Flash-Speicher zu
genau.
kommen, da ist es noch unsicherer, wie lang die Sachen speichern. Die gibt's einfach noch nicht so wahnsinnig lang. Da gibt's noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen. Also die CT-Redaktion von Heise, vom Heise Verlag, die haben mal einen Test gemacht und haben gesagt, die Dinger funktionieren relativ gut, weil die sozusagen monatelang einfach nur drauf gespeichert und wieder rausgelesen haben und so weiter. Aber man kann das noch nicht so richtig sagen. Die Hersteller sagen 10 bis 30 Jahre, andere sagen, man sollte da nach 5 Jahren was machen. Also das ist auch alles so ein bisschen heikel. Das hängt dann ab von der Art, wie die Chips beschaffen sind, Multilevel Cell oder Single Level Cell. Und dann gibt es natürlich auch immer das Problem, dass gleich hier zum Beispiel so eine fingernagelgroße Micro-SD-Karte irgendwo in meiner Wohnung rumfliegen und ich weiß gar nicht mehr genau, wo die ist. Vielleicht ist sie dem Staubsauger zum Opfer gefallen. Das ist natürlich noch ein Zusatzproblem, aber man kann es einfach noch nicht so richtig sagen, weil diese Flash-Speicher gibt es nicht so wahnsinnig lange.
Ja, aber trotz alledem, jeder hat sie momentan und du hast jetzt gerade gesagt, bei USB-Flash-Speicher, da fehlen noch so die Langzeiterfahrungen. Wie kommen dann aber eigentlich diese Lebensdauerprognosen der Hersteller zustande? Also auch bei CD-ROMs oder Blu-Rays, das ist ja auch noch ein spannendes Thema.
Ja, man erfindet immer so ein Medium, CDs genauso, und dann weiß man gar nicht so richtig lange, ob das jetzt 50 Jahre hält oder 20 Jahre. So lange kann man ja gar nicht warten, bis man dann anfängt, die zu verkaufen. Das heißt, die machen da so eine Art theoretische Berechnungen. Die simulieren den Altersprozess, messen das dann wieder und gucken nach so Quoten und Durchschnitten und haben da auch so standardisierte Optimalbedingungen, unter denen die so eine CD lagern. Das heißt, ein dunkler Raum ohne UV-Strahlung mit mittlerer Temperatur, so 20, 30 Grad, 15 bis 20 Grad, je nach Datenträger, niedrige Luftfeuchtigkeit, das sind sozusagen optimale Bedingungen. Die Dinger kleben nicht aneinander, da hat keiner mit einem Filzstift draufgeschrieben, weil der ätzt sich auch manchmal durch so eine Schicht von der CD durch. Also die sind auch gefährdeter, solche beschrifteten oder beklebten CDs. Und dann wird das sozusagen hochgerechnet und natürlich sind diese Hersteller dabei dann eher optimistisch, gerade für so Heimanwender, denen ist es ja so ein bisschen egal und die werden in 50 Jahren garantiert nicht kommen mit einem Anwalt, wenn, weil da ist ja die Welt eh schon alles wieder anders, wenn die Daten dann nicht mehr ausgelesen werden können, wie es vielleicht versprochen wurde.
So,
also da würde ich auch sagen, Vorsicht ist die Mutter der CD-Kiste.
Und bevor wirklich diese ganzen Horrorszenarien eintreten, bitte dein Tipp, was würdest du empfehlen? Also wie sollte ich meine Daten aufbewahren?
Also Manuel, die Kunst besteht darin, dass man immer wieder alles umkopiert von einem Medium zum nächsten und dann auch am besten doppelt. Also man kauft sich für 80 € so eine 2 TB Festplatte, kopiert da alles, was man hat drauf und kauft sich vielleicht nochmal eine oder nimmt die von vor einem Jahr, die stellt man zu seiner Oma irgendwo in den Schrank und hat dann sozusagen an 2 verschiedenen Orten 2 unterschiedliche Sachen. Man kann natürlich auch in der Cloud speichern, da gibt's auch seriöse Anbieter, die dann auch zumindest versprechen, dass sie es auf Dauer machen, aber es sollte auch nicht sozusagen das Einzige sein. Und vielleicht gerade, wenn man dann in der Cloud abspeichert, sollte es vielleicht auch verschlüsselt sein. Vielleicht reichen da auch schon so 5 GB aus, die man bei manchen Diensten dafür kriegt. Wie gesagt, sollte aber auch nur eine Möglichkeit sein, das nochmal im Internet zusätzlich zu speichern. Und wenn mal eine CD kaputt ist, die man unbedingt braucht oder eine Diskette, dann sollte man wirklich ganz ruhig bleiben, die erstmal weglegen und vielleicht Expertenrat suchen und nicht zu hektisch daran rumsichern. Weil vielleicht kann man mit Profi-Equipment noch was retten oder mit Programmen, was aber dann wiederum zum Teil sehr teuer ist. Also am besten einfach gar keinen Fehler machen, sondern früh backuppen und dann ist gut.
So, und letzte Frage, wie viele Backups hast du?
Ich habe so eine Festplatte mit zwei Festplatten drin und ich habe dann nochmal eine andere unterm Bett. Also ja, ist so einigermaßen okay. Und einiges in der Cloud, dürfte nichts passieren.
Die Festplatte unterm Bett, die wird dich irgendwann retten. Vielen herzlichen Dank, Moritz Metz, unser Mann, der die Technik im Griff und im Blick hat. Wir sprechen heute den ganzen Tag über Datensicherung, Speichern für die Ewigkeit. Ja, schön wär's, ne, mit der Ewigkeit. Sie finden mehr zu unserem Thema, also ihr findet natürlich mehr zu unserem Thema. dradiowissen.de Jetzt habe ich so lange mit Moritz Metz gesprochen, dass der arme Christian Schmidt vor der Tür stand, noch nicht rein durfte, sich nicht reingetraut hat. Dabei hat er so viel Spannendes jetzt zu erzählen.
Ein Berliner Verein erstellt einen virtuellen Neonazi-Atlas. Wie der evangelische Pressedienst berichtet, soll es unter der Adresse rechtesland.de eine Deutschlandkarte geben, in der rechtsextremistische Gewalttaten sowie Häuser und Ladenlokale der rechten Szene verzeichnet sind. Ähnlich wie bei regulären Online-Karten könne man auf eine beliebige Region in Deutschland klicken und sich dort über die Aktivitäten von Neonazis informieren. Für den Inhalt ist der Verein Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin verantwortlich. Privatpersonen könnten Vorfälle oder Geschäfte melden, die Organisatoren wollen aber alle Informationen genau prüfen, bevor sie auf die Seite kommen. Bezahlt wird das Projekt über Crowdfunding. Vor wenigen Tagen hat der Verein die Erfahrung.